Rosario hieß der Titel des kapverdischen Sängers Teofilo Chantre. Und das Wort Rosario bedeutet im Portugiesischen Rosenkranz. Ein musikalisches Rosenkranzgebet war das also. Die Kapverden westlich von Afrika sind katholisch sozialisiert. 9 von 10 Menschen gehören dem katholischen Glauben an. Der Grund dafür: im 15. Jahrhundert entdeckten und besetzten die Portugiesen die Inselgruppe und brachten ihren Glauben mit. Von den Kapverden aus begann auch die Missionierung der afrikanischen Westküste. Sie hören die Matinee in SWR Kultur, heute mit dem Thema Reif für die Ewigkeit, der Kranz. Und der nächste Kranz ist uns soeben musikalisch begegnet. Es ist der Rosenkranz. Der ist eigentlich gar kein Kranz, sondern eine Gebetskette. Wie er zu seinem Namen kam und wie er zum Kranz wurde, darüber spreche ich nun mit der Historikerin Anne Maris von der Universität Regensburg. Ich grüße Sie, Frau Maris.
Ja, hallo.
Frau Maris, Paternosterschnur hieß der Rosenkranz früher. Wie kam er denn zu seinem heutigen Namen und was hat der mit Rosen zu tun?
Ja, also dieser Begriff Rosenkranz stammt tatsächlich von dem Begriff Rosarium. Also das kann man übersetzen mit Rosengarten. Und der Rosengarten bzw. die Rosen stehen in der christlichen Ikonografie eben schon immer auch für die Jungfrau Maria. Und so hat man im Prinzip dann im 15. Jahrhundert diese Vorstellung des Rosenkranzes tatsächlich dann auf die Paternoster-Schnur übertragen. Man muss aber dazu sagen, dass dieser Begriff Paternoster durchaus noch sehr lange weiter gebraucht wird und diese Beziehung eben zum Vaterunser ganz stark eben andeutet, während dieser Begriff des Rosenkranzes tatsächlich stärker assoziiert ist mit der Jungfrau Maria.
Und die hat ja auch Übergewicht. Also ich plaudere jetzt mal aus meinem Kommunionsunterricht, ist schon lange her, aber da habe ich gelernt, die Perlen stehen für verschiedene Gebete. Es gibt immer eine Vaterunser-Perle, dann folgen 10 andersfarbige, anders gestaltete Perlen und für diese Perlen bete ich je ein Ave Maria. So, aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt verschiedene Ausformungen. Wie unterscheiden die sich?
Es gibt unterschiedliche Formen vom Rosenkranz. Man kann einmal den schmerzhaften Rosenkranz beten. Das sind dann die Themen, die sich um den Tod Christi drehen. Es gibt aber auch den glorreichen, der sich eben mit der Auferstehung Christi beschäftigt. Oder eben auch den freudenreichen. Also das ist alles, was mit Ankündigungen und Geburt Christi zu tun hat. Man kann weiterhin aber auch eben materielle Formen unterscheiden. Also man hat zum Beispiel in der frühen Neuzeit auch noch eine sehr kurze Form, den sogenannten Zehner. Das muss man sich so vorstellen, dass man eben eine Schnur, meist eine offene, nicht geschlossene Schnur hat von 10 Perlen mit einem Ring. Und dann kann man sozusagen diesen Ring an den Fingern der Hand aufstecken und dann hat man auch einen vollen Rosenkranz. Also diese Varietät, diese Vielfalt ist ganz typisch eben noch auch für die frühneuzeitlichen Rosenkränze.
Also es gibt einerseits die Varietät, wie er aussieht, wie er gestaltet ist, ob er kürzer ist oder länger, sage ich jetzt mal. Und es gibt die, wie man ihn betet. Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn jetzt der Unterschied vom freudenreichen zum schmerzhaften?
Ja, also der Rosenkranz dient der Betrachtung des Lebens Christi, muss man sich so vorstellen, aus der Perspektive Mariens. Wenn ich nun also einen freudenreichen Rosenkranz bete, dann stelle ich mir bestimmte Szenen im Leben Christi vor. Also das fängt eben an mit der Verkündigung an Maria und geht dann über die unterschiedlichen Szenen, die eben ja auch in der Bibel sozusagen verbrieft sind, bis dann eben zur Geburt Christi. Der schmerzhafte Rosenkranz soll anregen, die Passion Christi zu betrachten. Und Rosenkränze sind Objekte, die ganz stark darauf zielen, die Emotionen, die innere Haltung der Betenden, der Gläubigen anzuregen. Und es ist natürlich was ganz anderes, emotional für einen christgläubigen Menschen die Geburt Christi sich vorzustellen und dabei eben bestimmte positive Emotionen eben auch zu spüren oder eben das Leiden Christi zu imaginieren. Also eben von dieser emotional-sinnlichen Seite ist das schon mal eine ganz andere Form eigentlich des Erlebens.
Mir ist ein sehr lustiges Wort begegnet in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und zwar das Wort Gebetsleistungsmessung. Ich habe auch nochmal Kommunionsunterricht damals gedacht, mein Gott, das ist ja schon Beten im Akkord. Gab es denn auch Gegner dieser Art von Gebetsleistungsmessung?
Ja, also diese Gebetsleistungsmessung, das ist wirklich ein schönes Wort, das ist eine Idee, die ganz stark in dieser spätmittelalterlichen Frömmigkeit aufkommt. Also man hat das Bedürfnis, das Heil zu sichern und das Leben dann im Jenseits so gut wie möglich eben vorzubereiten und sehr viel schon im Diesseits dafür zu tun. Und dazu zählen eben auch die Gebetszellgeräte. Und das ist dann eine Vorstellung, die ja gerade dann in der Reformation ganz stark in die Kritik gerät. Also dieser Gedanke der Werkgerechtigkeit, also dass ich was für meine Erlösung tun kann, das ist ein Gedanke, der von den Reformatoren, ganz klar Luther, stark kritisiert wird und angegriffen wird.
Jetzt haben wir auch viel über den Inhalt gesprochen, über die Art, wie der Rosenkranz zu beten ist. Jetzt möchte ich doch nochmal über die Form und die Ausgestaltung kommen, denn auch da gibt es ja wahnsinnig interessante Sachen zu lesen. Und zwar, dass Rosenkränze ganze Zünfte beschäftigt haben. Viele Handwerker, die hießen dann auch Beinringler oder Paternostermacher. Also es gab Rosenkränze aus unterschiedlichsten Materialien. War oder ist der Rosenkranz vielleicht auch noch ein Modeaccessoire oder eine Art Schmuckstück?
Ja, ganz sicher. Also diese unterschiedlichen Bedeutungen, die sich eben an Rosenkränzen anlagern, das ist ein ganz faszinierender Aspekt dieser religiösen Materialität. Es ist in der Tat so, dass schon eben im Mittelalter, Spätmittelalter Rosenkränze oder Paternoster in Zünften gefertigt werden. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieses zünftische Handwerk sehr stark reguliert war. Das heißt, es war ganz klar eingeteilt, welches Handwerk welche Materialien bearbeiten darf. Das heißt also, diese recht einfachen Sachen aus Holz oder eben Bein wurden von den Beinringlern oder eben Paternostermachern gefertigt. Die exklusiveren Sachen aus Edelsteinen, Schmucksteinen, das war dann eben eine Sache der Goldschmiede, Silberschmiede oder auch Edelsteinschneidern. Also das war ganz stark getrennt, die Produktion eben der einfacheren oder eben der etwas luxuriöseren Dinge. Und dieses Handwerk hat auch die Reformation überdauert und hat sich bis weit ins, bis ins 19. Jahrhundert gehalten, wo es dann aber insgesamt zu einem Niedergang der Zünfte dann kam, einfach auch durch die Einrichtung des Freihandels und der starken wirtschaftlichen Veränderungen, die dann eben stattfanden.
Und es war auch bisweilen so eine Art Statussymbol, ne? Habe ich gelesen. Im 16. Jahrhundert galt es als schick, einen Rosenkranz aus Rom zu besitzen.
Ja, zum Beispiel. Also man muss sich das natürlich so vorstellen, dass je wertvoller die Steine sind, aus denen so eine Gebetskette gefertigt ist, ja, ob das eben versilbert, vergoldet ist, welche Form der Anhänger zum Beispiel auch an so einen Rosenkranz angebracht werden, das zeigt natürlich ganz viel über den sozialen Stand. Also je mehr Geld ich in so eine Gebetskette investieren kann, desto höher ist natürlich irgendwo auch der soziale Stand, ne? Also deswegen kann man durchaus diese Gebetsketten in der frühen Neuzeit als Repräsentation von Wohlstand begreifen.
Der Rosenkranz als Repräsentation von Wohlstand. Das ist total irre, finde ich, wenn man sich das vorstellt. Jetzt noch eine Frage an Sie natürlich. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Rosenkranz. Wie viele haben Sie denn zu Hause? Wie viele dieser Gebetsketten?
Also ich bin tatsächlich nicht katholisch sozialisiert worden, aber mittlerweile wissen natürlich Freunde, Kollegen, dass ich zu dem Thema forsche und ich kriege dann immer mal wieder von Reisen auch mal einen Rosenkranz mitgebracht. Also ich habe jetzt mittlerweile schon so, glaube ich, 5, 6 Rosenkränze selber zu Hause.
Und welches ist der schönste?
Mir hat eine Freundin einen ganz filigranen aus Papier mitgebracht. Kann man sich auch schlecht vorstellen, aber sieht ganz nett aus auf jeden Fall.
Und wo ist der her?
Ich glaube, sie hat ihn tatsächlich aus Südamerika mitgebracht.
Also den würden wir natürlich jetzt gerne sehen. Können wir nicht, müssen wir uns vorstellen. Sind das auch Perlchen dann?
Es sind so eher so längliche Röhren, muss man sich das vorstellen.
Mhm. Und bunt wahrscheinlich.
Nee, weiß tatsächlich, so in cremefarben.
Bei Südamerika habe ich jetzt gedacht, bunt, ne? Auch so eine Vorstellung, die man hat.
Ja.
Ja, spannend. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an die Historikerin Anne Maris.
Sehr gerne, ich bedanke mich.
Mit ihr sprach ich über den Rosenkranz, seinen Namen und seine Geschichte in der Kranzmatinee in SWR Kultur. Und in der machen wir jetzt einen Abstecher ins Kaffeehaus. Vielleicht gibt's da ja Frankfurter Kranz.